Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Sie glaubt an Gesundheit durch Alltag, Achtsamkeit und ein gutes Leben im Gleichgewicht. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Er glaubt an Gadgets, Daten, Innovationen und dass Technologie der Schlüssel zur Langlebigkeit ist. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Der Health, Tech und Longevity Podcast. Powered by Years, Europas modernster Longevity-Klinik. Und Performula, den ärztlich formulierten, hyperpersonalisiertesten Premium-Supplements.
Willkommen zu einer neuen Folge Die Ärztin und der Nerd. Ich bin Thorn, der Nerd.
Und ich bin Anne und heute sprechen wir über das Thema Stress und Stressmanagement. Ein richtiges Herzensthema von uns beiden.
Definitiv, ja.
Thorn, wir haben ja schon sehr viel über dich und deinen Körper und sein Alter und Marker und erfahren. Jetzt würde ich irgendwie super gerne mal wissen, wie sieht's denn mit diesem Intangible, dem nicht so ganz fassbaren, messbaren aus, nämlich dem Thema Stressmanagement und mentaler Gesundheit. Ist das nicht relativ stressig, was du so machst, so dein Job als Kreativer und als Agenturchef? Wie ist das so?
Ja, das ist, glaube ich, eine spannende Frage, weil ich glaube, jetzt mit dem Alter und mit den Devices, die ich so habe, erst mir so richtig bewusst wird, wie stressig das eigentlich gewesen ist. Ja, ich glaube, am Anfang, wenn man in so einen Job halt startet, dann geht man mit dem Flow und ein bisschen Stress, Panik, Angst und Druck gehört irgendwie auch so zum Selbstmythos dazu. Aber wenn man natürlich ein bisschen älter wird und auch so guckt, ne, was so wichtig im Leben ist, dann merkt man auch so, dass ein paar Sachen eher, ich sage es mal, nur eine Negativwirkung haben, ohne irgendeinen Return zu haben. Und das Problem jetzt explizit bei mir, und ich weiß nicht, wie es allen anderen geht, die gerade zuhören, ist aber, dass mein Job keine richtigen Öffnungszeiten hat. Ne? Es gibt ja nicht Sprechzeiten wie im klassischen Sinne, oder Bürozeiten oder wie so ein Shopping-Mall, ja, die von einer Uhrzeit aufmacht und eine andere Uhrzeit zumacht, sondern eigentlich ist das Business eigentlich nonstop am Laufen. Das heißt, du hast eigentlich immer Kopfkino. Und ich habe immer die Diskussion mit meiner Frau, dass sie das gar nicht so immer nachvollziehen kann, weil sie Zahnärztin. Und oft ist es so, dass ich physisch im Raum bin mit der Familie, aber dass in meinem Kopf andere Dinge gerade passieren, ja. Und dann sagt sie irgendwie was und ich reagiere dann da irgendwie ganz doof drauf und dann versuche ich das immer zu erklären. Liebling, es ist so, als wäre, würde ich mitten in der Behandlung bei dir einfach reinkommen und irgendwas von dir wollen, ja. Aber ich bin gerade eben mitten in der Operations. Also das ist auf jeden Fall etwas, was schon erstmal so einen Grundstress hat, ja, dass man quasi nicht ganz klar differenzieren kann, wann hört was auf und wann fängt was an.
Also es geht so ums Grenzen setzen, aber irgendwie auch erstmal Grenzen wahrnehmen, ne? Weil die sind ja nicht so, wie du sagst, klassisch, ich gehe aus der Klinik raus. Ne? Das kenne ich auch, das ist sehr entlastend. Da ist man einfach, hat Feierabend und na klar, manchmal denkt man über die Sachen nach, aber die Arbeit ist für den Tag erstmal so getan.
Genau.
Das heißt, aber auch, würde ich mir vorstellen, du musst ja auch erstmal Grenzen wahrnehmen und für dich definieren.
Ja, also eine Sache, die ich so überhaupt verstanden habe, ist, das sind so ganz kleine Tricks, aber dass ein zweites oder drittes Handy super wertvoll ist. Mhm. Also ich habe das mittlerweile so, dass jedes Handy wie so ein mentaler Raum ist. Ich habe dann das Arbeitshandy, da sind so und so solche Tools drauf. Dann habe ich mein Familienhandy und dann habe ich nochmal so ein echt nur so ein Tool-Handy per se. Und obwohl das gleiche Handy im Raum ist, wenn ich es auf Flugmodus schalte oder in Safe packe, habe ich das Gefühl, dass ich diesen Raum quasi mental abschließe. Mhm. Ja, es ist quasi, wenn wir in diesem Beispiel bleiben, dass ich einfach in so eine Behandlung reinlaufe, ich schließe so einen Raum halt ab. Ne? Aber für mich war es erstmal wichtig, immer zu wissen, dass dieses Stressumfeld halt überhaupt entsteht. Weil viele Leute kennen das bestimmt, man kann eine einzige E-Mail lesen mit einer blöden Betreffzeile und die ganze Energie im Körper verändert sich.
Absolut.
Was da halt passieren kann. Deswegen das einmal wahrzunehmen, das ist natürlich wichtig. Was natürlich auch wichtig ist, zumindest im Job eines Kreativen, du kennst es, glaube ich, auch aus deinen anderen Sachen, ist das Schönste, was mir passieren kann, ist in so eine Art Flow zu kommen. Mhm. Ja, der Flow ist ja definiert anhand, das ist so eine leichte Überanstrengung, ja, aber es macht eigentlich vor allem Spaß. Das heißt, eine gute Mix aus Herausforderung, ja, und ich kann das. Mhm. Und das kann dann, wenn ich dann, ich sage jetzt mal, ne, mir Kampagnen ausdenke, ja, Produkte, was mein Liebstes ist, das ist dann, wo ich im Flow bin. Aber ich bin zum Beispiel auch total im Flow, wenn ich vor anderen Menschen spreche. Also auf eine Bühne zu gehen, auf einen Podcast zu gehen, versetzt mich in den Flow. Und das kann ich anhand meiner Daten von meinem Armband auch erkennen, dass dort mein Stresslevel absolut niedrig ist. Ich kann aber auch erkennen, wo mein Stresslevel komplett auseskaliert. Und für mich, und ich wusste das so insgeheim schon immer so ein bisschen, aber jetzt habe ich es schwarz auf weiß, ich habe unfassbar viel Stress, wenn ich mit Menschen und Kunden und Kundinnen essen gehen muss. Abends ein Kundendinner ist für mich die absolute Oberhölle. Dann schlägt das wirklich, dann, also das passt fast gar nicht mehr in den Graphen rein. Ja,
und
in die Visuelle.
Was meinst du, warum ist das so?
Puh, gute Frage. Also müsste ich jetzt dich fragen. Also ich glaube, ich bin vom Typ her, ich bin ja ein versteckter Introvertierter. Die Leute denken immer, ich bin voll die Rampensau. Ich gehe auf die Bühne, ich poste auf Social Media, ich setze mich in einen Podcast, ja, wie mit dir. Deswegen bin ich extrovertiert. Aber das ist nur ein Teil meiner Persönlichkeit. Der Default-Modus, in dem ich mich am wohlsten fühle, ist tatsächlich, wenn ich Bücher lese, Podcasts höre, im Garten sitze und für mich bin, weil ich extrem viel Recovery brauche. Ich beschreibe Knowledge Jobs so ein bisschen wie eigentlich modernes Athletentum. Es geht gar nicht darum, irgendwie 8 Stunden voll zu machen, sondern zu wissen, wann musst du sprinten, wann musst du volle Power machen, maximales Gewicht heben, intellektuell, und wann kannst du eigentlich wieder in die Pause halt gehen. Ja. Und ich glaube, ich brauche viel mehr Pause als alle anderen Menschen.
Ja, ich meine, es könnte, eine Hypothese könnte sein, dass es, weil, wenn du sagst, abends und noch Leute und noch Dinner, dass einfach für den Tag du eigentlich schon aufgebraucht bist, ne? Dass das einfach ein Timing-Thema ist. Oder dass es ein Overload ist von zu vielen Reizen, ne? Entscheidungen treffen, da Smalltalken, dann noch sich irgendwie klug Konversation führen. Also das, ich meine, ne? Du meinst auch gute Frage. Das ist natürlich auch immer wichtig, wenn man sich Stressoren für sich identifiziert, finde ich es immer wichtig zu verstehen, aber was genau stresst mich daran?
Ja.
Weil vielleicht muss man auch nur eine Variable ändern.
Das ist, jetzt wo du es sagst, ich glaube, es sind die unterschiedlichen Reize, definitiv. Also Lautstärke ist etwas, was mich auf jeden Fall auch belastet, ne, wenn es zu laut ist. Glaube ich auch tatsächlich die Energie. Es gibt immer auch so Settings, wo so Alpha-Gorilla-Mails, ja, die so brustklopfend, ja, zeigen, wie erfolgreich sie sind, wie wichtig sie sind und welche Entscheidungen, welche Gewalt die halt haben, ja, in ihrer Macht. Das ist schon auch das, was mich auch ein bisschen stresst. Und ein wesentlicher Faktor, ich bin ja auch, ja, habe ja auch hochsensitive Aspekte an mir. Ich lese halt jede Körpersprache, jede Mimik. Ich merke, wenn sich jemand bedroht fühlt, ja, wenn jemand sich, ich merke sofort, wenn einer jemand anderen immer unterbricht, ja, und was das mit der anderen Person hat, mache ich, sauge die Emotionen der Menschen um mich herum halt auf, und das halt in einer extrem hohen Frequenz. Das ist, glaube ich, etwas, was mich auch stresst. Und
ja, es gibt so einen, ich glaube, es heißt irgendwie empathischer Stress oder so, dass man so viel, hat man oft in Partnerschaften dafür dann auch so viel aufnimmt, wenn der Partner oder Partnerin gestresst ist.
Ja.
Und wenn du das in Gruppen so wahrnimmst, ja.
Und dann gibt es, glaube ich, noch einen Punkt, das habe ich dann so für mich entdeckt. Das war, da war ich damals in Cannes. Das ist so für, eigentlich für Werber und Marketeers so die größte Ehre, Juror in Cannes zu sein. Da habe ich gemerkt, dass ich nicht die Kraft hatte, auf diese ganzen Yachtpartys und Rooftop-Partys zu gehen, wo die ganzen wichtigen Leute halt waren. Und das ist bei mir so, dass ich wahrscheinlich nicht mehr konnte, wollte, weil man sich auch immer ein bisschen präsentieren muss. Es geht ein mini bisschen auch immer rum, sich im möglichst besten Licht darzustellen.
Was, und was sonst, oder?
Ja, und immer was Schlaues zu sagen. Vor allem, wenn man introduziert hat, das ist das Wunderkind der Werbebranche und sowas, da muss man irgendwie was Schlaues sagen, ja. Und ich glaube, diese ständige Beweispflicht, ja, dieses Erwartung anderer Menschen zu erfüllen, weil wenn man so für sich ist, muss man keine Erwartung erfüllen. Dann kann man einfach für sich sein, ja.
Das stimmt.
Das ist, glaube ich, das ist auch nervig.
Aber jetzt muss ich natürlich so ein bisschen die Psychotherapeutin-Karte ziehen. Du erzählst mir jetzt, dann geht mein Marker hoch und der Whoop zeigt mir das und das. Aber wie geht's dir denn emotional? Wie nimmst du Stress denn wahr? Wie merkst du das, wenn du Stress hast?
Also früher gar nicht.
Ah ja, spannend.
Also gar nicht, ne? Mittlerweile sitze ich in diesen Momenten und drücke so einen Knopf innerlich, der mich aus meinem Körper rausfadet, mhm, ja, und mich selber diagnostiziert, mhm, und guck, was geht, ne? Ich höre dann Lautstärken groß, ich höre dann auf einmal sowas wie dumm, dumm, mhm, wie so ein Ton, ja, ja, und denke mir so, wo kommt das Geräusch her? Ich nehme kleinen Tinnitus auch, mhm, einfach wahr, wo ich merke, das ist irgendwas, was auf jeden Fall wahrscheinlich ein Stressfaktor ist.
Also so körperliche Symptome schon.
Meine Hände verkneifen sich. Ich bin jetzt, das Erste, was ich immer mache in so Situationen, ich gucke auf meine Hände.
Mhm.
Also das ist quasi wie so, ich check einmal in der Stunde oder in Meetings, wie sind meine Hände, sind meine Füße. Sind, mhm, die verkrampft? Kneifen die zusammen? Stehen, mhm, meine Füße locker? Wie ist mein Rücken? Und da weiß ich, okay, das sind die ersten Indizien dafür, wie es mir geht.
Und wie ist gerade?
Gerade ist, ich sag mal so 6/10. Du siehst entspannter aus auf jeden Fall, aber du bist auch in der Fragestellung. Drehen wir aber
ja,
jetzt um.
Nee, es geht ja eher darum, dass ich immer noch nicht meine Antwort bekommen habe, wie du dich dann fühlst. Also Beispiel, wirst du eher sauer, unruhig, ängstlich? Ne? Was ist dann so das Gefühl, die Emotion?
Okay, das ist wahrscheinlich so eine der größten Revelations der letzten Monate für, mhm, mich gewesen, dass das Gefühl, was ich als erstes denke, was es ist, ja, fast nie das Gefühl ist, was ich wirklich fühle. Mhm. Beispiel, in großen Stresssituationen, wo ich mich in der Vergangenheit oft im Ton auch vergriffen habe, mhm, indem ich halt, ich will jetzt sagen nicht cholerisch, aber, mhm, schon Aspekte des Cholerischen gezeigt, mhm, habe, wo ich mich auch im Nachhinein total für schäme, dass ich so war,
ja,
dachte ich mal, es wäre Wut, ja, ja, und Enttäuschung.
Mhm.
Wie können meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denn das falsch machen?
Mhm.
Wie kann der Kunde oder die Kundin das denn bitte nicht verstehen? Ja? Wie können Menschen in meinem direkten Berufsumfeld mich nicht wertschätzen oder anerkennen,
mhm,
und nicht sagen, guck mal, Thorn, was für eine geile Kampagne, was, ja, für ein geiles Produkt hast du gemacht? Ja. Ja? Und ich dachte immer, es war Wut und Enttäuschung.
Ja.
Mittlerweile weiß ich, dass es Angst ist.
Mhm.
Es ist so eine panische Angst,
mhm,
fast nah an der Existenzangst,
mhm,
ja, dass mein Körper eigentlich sagt, okay, wenn das Team, die Mitarbeiter und die Mitarbeiterin das nicht hinbekommen, wie soll diese Firma dann langfristig,
mhm,
überleben?
Mhm.
Ja, wenn der Kunde diese Idee nicht versteht,
ja,
wie sollen wir eine nachhaltig gute Kundenbeziehung aufbauen können und richtig geiles Zeug machen können? Mhm. Wenn ich nicht richtig geiles Zeug mache,
mhm,
wie kann ich meine Reputation in der öffentlichen Wahrnehmung aufrechterhalten?
Mhm.
Und dann fürchte ich wirklich auch um mein Image.
Ja.
Ja? Und das ist so für mich eine Journey gewesen, über so richtig tief zu, mhm, verstehen, was sind eigentlich die Ängste, die, mhm, Sorgen und dann logischerweise auch die Antreiber, die man so hat.
Ja, ist spannend. Ne? Ich liebe ja Wut als Emotion, die ist so vielfältig und wir sagen auch immer, Wut ist Leben, ne? Die ist da so voll voraus. Ich kenne es total aus der Klinik. Oft begegnet man ja sehr wütenden Menschen, die warten in der Klinik. Ne? Notaufnahme, klassisches Beispiel.
Mhm.
Und für mich war es auch total der Gamechanger zu verstehen, die haben doch Angst. Ist doch für die eine maximal beschissene Situation, auf einen Arzt, eine Ärztin zu warten, krankes Kind, selber verletzt, nicht wissen, was passiert. Und anstatt das direkt zu zeigen, ist es halt häufig so, dass erstmal Wut kommt. Ne? Wut ist erstmal Schutz, ist Abwehr, gibt einem so ein bisschen zumindest die Kraft. Und Wut kommt auch häufig, wenn wir schon an so einer Reizschwelle sind. Ne? Das sehen wir oft bei Menschen, die kurz vor Burnout sind oder so, dass die so ganz gereizt sind und so zynisch werden. Und das ist so ganz spannend. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig zu verstehen, ne? Wie du sagst, okay, erst war dieses Gefühl, aber dahinter ist noch ein anderes.
Ja.
Und das ist ja total wichtig. Da gibt es diesen schönen Spruch, name it and tame it. Also indem du es benennst, zähmst du es schon ein bisschen. Weil du dann nicht mehr in diesem Angstsystem bist. Ne? In unserem Gehirn gibt es ja auch diese Amygdala, die dann dort feuert und Alarm macht. Und sobald du sagst, okay, hier ist es wieder, ich wurde wütend und eigentlich ist da wieder dieses Angstgefühl, dann schaltet sich der präfrontale Kortex ein und wir kommen wieder in Kontrolle. Ne? Und deswegen habe ich so reingefragt, weil was zu beobachten, die sind schlechte Werte und so, das gibt mir ja gar keine Kontrolle.
Mhm.
Aber zu wissen, warum, was ist denn passiert, was in der Situation macht was, darum geht es ja auch immer beim Stress. Dass wir in Selbstwirksamkeit kommen.
Also name it und tame it finde ich super.
Ja.
Das ist ein tolles Konzept. Und ich glaube, das ist, was ich, glaube ich, in der Meditation mache.
Mhm.
Also einer meiner Auswege in diesen Situationen ist ja Meditation oder auch Atemübungen.
Ja.
Ich versuche immer das Gefühl wirklich zu taggen.
Mhm.
Mit so einem Tag oder so einem, mhm, Hashtag oder so. Was ist das eigentlich?
Ja.
Ja, indem ich mir das halt angucke. Und manchmal muss ich mir auch von verschiedenen Positionen angucken. Witzigerweise, es geht nicht im normalen Alltag.
Ja.
Ich muss in bestimmte Räume dafür gehen.
Mhm.
Also für mich ist es zum Beispiel die Sauna, ja, mhm, oder der Waldspaziergang, und dann gucke ich mir das halt wirklich an, mhm, was das für ein Gefühl ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich es nehme, akzeptiere ich es, mhm, dass es da ist. Mhm. Ich glaube, ganz, 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 ganz viel Stress entsteht bei Menschen, weil sie das nicht, weil sie Angst haben, es zu sehen.
Ja.
Und sich vor der Akzeptanz auch ein bisschen auch fürchten.
Naja, du warst jetzt auch sehr ehrlich, ne? Weil oft auch einfach Ängste dahinter sind, die man sich selber gar nicht so eingestehen mag. Oder dass man, ist ja auch erstmal blöd zu sagen, ja, aber das Abendessen mit den Kunden, das ist irgendwie für mich viel und schwer.
Ja.
Und das irgendwie einzugestehen. Und deswegen frage ich mich aber auch immer bei so Situationen, wie kann man das runterbrechen? Was ist der eine Faktor, der sich ändern müsste, damit es für mich schon angenehmer wäre? Oder ne, wenn du sagst, hast eben berichtet, ich brauche eigentlich mehr Pausen. Dann gibt es so ein schönes Konzept vom Pausenpendel, dass man auch nicht nur, ne, wir denken so an Jahresurlaub, da ist endlich mein Sommerurlaub, 3 mhm, Wochen, dann habe ich mein Wochenende, dann habe ich irgendwie Mittagspause. Aber wir brauchen das eigentlich auf der Tagesebene so, dass wir nicht morgens mit unserer Energie starten, mittags vielleicht ein bisschen aufladen und unten ganz leer sind, sondern dass man so ein Pausenpendel einbaut, dass man halt mit einer zumindest noch genug geladenen Batterie in den Feierabend oder in den Abend startet. Das fand ich total eindrücklich, weil mir das immer sehr schwer fiel, auch nachmittags wieder Energie zu sammeln.
Ich finde überhaupt den Tag in so Rhythmen zu denken wichtig. Ich habe mal gelernt, dass man den Tag nicht in Zeiteinheiten denken sollte, sondern in Energiepunkten.
Mhm.
Es gibt ja so Meetings, die dauern nur 35 Minuten, aber die zerstören dich komplett. So, ne, so ein unangenehmer Call. Und dann gibt es Meetings, ja, die geben dir auch wieder Energie.
Voll.
Man muss immer gucken, dass man die Meetings über den Tag so legt, dass man irgendwann eben wieder diese Recharging-Momente hat oder nicht alle Draining-Momente hintereinander legt. Deswegen finde ich das an dem Punkt super, super spannend. Und ich achte tatsächlich drauf, klappt nicht immer ehrlicherweise, dass ich mit meiner, ne, meiner PA dann eben auch den Tag so plane, dass ich irgendwie mit einer positiven oder neutralen Bilanz auch rausgehen kann. Was ich mich frage ist, also du arbeitest ja auch in der Klinik. Was sind so typische Stressbilder, mit denen du eigentlich konfrontiert bist?
Das ist vielfältig. Wir sehen natürlich viele Menschen, die chronischen Stress am Arbeitsplatz haben. Ne? Da muss ich gerade auch dran denken. Nicht viele haben so eine Selbstwirksamkeit, wie, ne, du sagst, so, wenn ich mir meinen Kalender aktiv managen kann, macht das einen Unterschied. Viele haben eine sehr stereotype Arbeit mit einer Konstellation von Führungskräften. Das ist einfach herausfordernd. Ne? Sowas sehe ich ganz, ganz viel als chronischen Stress, der dann auch irgendwann in so einer Überlastungssituation landet. Natürlich auch innerhalb von Familien verschiedene Stressoren, ne? Von Ehekonflikten angefangen, aber auch Kinder-Eltern-Konstellation etc. Also da gibt es ja wirklich Dinge, die sind natürlich akut. Akute Stressbelastung sehen wir natürlich auch, ne? Also wenn jemand einen Unfall hatte etc. etc. Aber das würde ich jetzt mal ausklammern von dem, was wir hier so besprechen, wo es darum geht, wie kann ich denn selber langfristig mein Stresslevel überhaupt managen?
Mhm.
Und ich finde schon immer, Arbeitsplatz ist ein wichtiger Faktor für viele, weil oft wirklich so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit nicht besteht. Und das ist ein großer Frust und auch kein Gefühl von, ich kann zum Beispiel meine Grenzen da setzen oder sowas. Ne?
Mhm.
Jetzt ist es natürlich auch wieder viel von Präsenzarbeit, nimmt immer wieder zu, da wird auch wieder Freiheit weggenommen. All solche Dinge, das macht natürlich irgendwie auch was. Gleichzeitig versuchen die Unternehmen natürlich auch ein bisschen was Stressmanagement-mäßig anzubieten. Aber auch hier denke ich, dass es oft nicht personalisiert genug ist, ne? Weil das nicht für jeden funktioniert. Du hast ja eben auch erzählt, für mich klappt irgendwie Meditation, Atemübung. Für wen anders ist irgendwie Bewegung, Stressmanagement. Und wie kriegt man das auch zusammen?
Ja, du, ich meine, wir kennen es jetzt ein bisschen. Ein Punkt, den du ja immer erwähnst, ist dieses Thema Grenzen setzen.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie was total Wichtiges ist, ne? Was powerful ist. Kannst du da mal kurz erklären, was es genau impliziert?
Naja, da geht es ja sehr viel drum, Nein zu sagen oder Ja zu sich selbst. Hm? Dass man einfach versucht zu merken, bevor es eben zu spät ist, ah ja, an dem Punkt muss ich eine Grenze setzen. Ich finde das Beispiel, das du eben hattest, das mit den Praxisräumen, ne, deiner Frau ganz gut, weil ich habe das einen krassen Unterschied erlebt und wahrscheinlich betone ich es auch, weil ich selber es als so hilfreich erlebt habe. Ich habe auch in einem Umfeld lange gearbeitet, wo es keine Grenzen gab, Wochenende, irgendwie Zeitverschiebung, USA, Deutschland, was weiß ich immer. Also alles ist verschwommen. Mhm. Kommunikationsmedien der verschiedensten Art und Weise. Und ich habe das aber auch nicht gemanagt, weil ich fand das auch, ne, das ist ja wie in so einem, man ist da irgendwie so drin und hinterfragt das auch vielleicht gar nicht so eine Zeit lang. Und ich habe dann aber auch gemerkt, wie cool es ist zu wissen, ich gehe jetzt immer im Beispiel Arbeit da irgendwo hin und ich gehe auch wieder weg. Und das ist sozusagen mein Rahmen, den ich so setze. Aber das gibt es im Privaten genauso. Ne? Auch da geht es darum, seine Ressourcen zu managen und Grenzen zu setzen. Und wenn ich mir zu viel jeden Abend mich verplant habe, ist auch eine wichtige Grenze zu sagen, heute mal nicht oder auch mal was abzusagen. Und ich glaube, das Nein sagen ist ein ganz wichtiger Skill. Und ich finde die Leute immer am allercoolsten, die einfach sich nicht in Entschuldigungen verrennen und tausend Begründungen finden, sondern die einfach nur ganz klar sagen, nee, klappt für mich heute nicht oder ich kann das nicht machen. Ich finde das bewundernswert und ich finde das auch total cool und richtig und wichtig. Und das sollten wir auch mehr machen, dass man nicht immer das Gefühl hat, nur wenn man mal Nein sagt, muss man sich total rechtfertigen.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Übungssache. Ne? Ja. Also ich habe das jetzt auch angefangen. Mhm. Ich kriege ständig auf LinkedIn Anfragen für ein Virtual Coffee Date.
Ach Gott, nee.
So, ja, nonstop. Und ich habe eine Zeit lang immer versucht, entweder nicht drauf zu reagieren, weil ich es halt einfach frech und anmaßend fand, ja. Oder Ausreden zu finden oder worum es halt nicht geht. Und manchmal habe ich es auch angenommen.
Ja.
Ja, ich habe auch schon
Wahnsinn, echt?
Ja, ich, früher, ne, habe ich schon teilweise Sachen angenommen oder sowas, ne, und dachte so, ah, okay, keine Ahnung, weißt du nicht, ja, wie es halt läuft. Mittlerweile sage ich ganz klar, und ich glaube, das ist so das nächste Thema Kommunikation, sage ich so, hey, ich bin Vater von zwei kleinen Kindern, ich muss ja auch Unternehmen führen.
Ja.
Und wenn es keine klare Agenda und keine klare Zielsetzung gibt, zu der ich ganz klar Ja sagen kann, dann ist es Nein. Ne, es gibt ja dieses, ne, if it's not a fucking yes, it's probably a no.
Ja.
So. Und ich glaube, an dem Kompass müssen sich relativ viele Menschen auch noch orientieren, um sich auch selber zu beschützen. Weil ich glaube, das ist, vielleicht ist es auch das so, das Thema, ne? Die Leute beschützen sich vielleicht nicht genug.
Voll. Aber ich finde, du musst noch nicht mal erklären, warum du dann nicht zusagst. Also ich finde, das, da würde mir reichen zu sagen, nee, habe ich leider keine Kapazitäten für. Also ne, du bist ja noch trotzdem dich am Rechtfertigen, warum es nicht geht. Aber
stimmt.
Eigentlich müsstest du einfach nur sagen, so, wenn, ist ja nett zu antworten und abzusagen, aber ich finde, das ist noch viel weniger nötig.
Ja.
Und genau, sich zu schützen, seine Ressourcen. Und deswegen finde ich es aber auch so wichtig, zu sagen, okay, was fühle ich denn gerade? Männer neigen ja so schnell dazu, mal wütend zu werden oder ärgerlich zu werden. Mhm. Und dann kann man sich immer so ein bisschen so fragen, okay, was ist denn eigentlich so dahinter? Ne, du hast ja schon erzählt, Angst kann ja zum Beispiel dahinter sein. Und da hilft es meiner Meinung nach auch manchmal einfach mit einer professionellen Person, das ein bisschen zu erarbeiten.
Definitiv. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich mache seit 10 Jahren Coaching, um einfach meine Gedanken zu spiegeln und zu reflektieren. Vielleicht mache ich Name It and Tame It. Mit hoher Wahrscheinlichkeit mache ich das sogar.
Bestimmt auch. Ne?
Mit über projektive Techniken, indem ich das selber beschreibe. Und nutze natürlich auch andere Möglichkeiten, ne? Wie zum Beispiel auch, ne, was ich auch vielen Leuten empfehlen kann, eben auch die Gedanken mal aufzuschreiben ne? Und eben auch dagegen zu setzen. Weil das ja ein Health, Tech und Longevity Podcast ist, und wir haben natürlich auch viel über das Thema Gesundheit und Langlebigkeit sprechen. So, weißt du, was gibt es denn für Einflüsse? Wie wirkt sich Stress denn eben auf das Thema Langlebigkeit aus?
Ja, chronischer Stress kann unsere biologische Alterung maximal beschleunigen. Das ist auf jeden Fall so, ne? Der, unser Sympathikus wird aktiviert, unsere Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenrindenachse, das heißt eine Achse, die wirklich vom Gehirn über verschiedene Stationen bis in die Nebennierenrinde geht.
Also geht in den Körper rein.
Ja, im Körper rein. Also du hast ja eben schon gesagt, es gibt Stressoren, die sind positiv, so Eustress, ne? Das ist so eine gute Art von Stress, der macht körperlich nicht so viel. Oder wenn ich mal zum Bus flitzen muss, ist das auch gut, dass ich da mal kurz aktiviert bin. Aber chronischer Distress, chronischer Stress macht auf jeden Fall was wir auch auf einer Stoffwechselebene als Inflammaging nennen. Also das heißt, dass es wirklich zu so chronischen Entzündungen auch im Körper kommt.
Innerliche Entzündungen sind das dann, ne?
Genau, ja. Und ich finde, das darf, kann man gar nicht oft genug sagen, dass so ein chronischer Stress im Körper wirklich ja ein Killer ist auf lange Zeit. Das ist einfach so.
Also man hat sich, also ist das dann sowas wie dann Herzinfarkt oder?
Unter anderem, ne, es werden systemische Entzündungsreize gesetzt. Das heißt, es können auch Entzündungsmarker wirklich im Blut nachgewiesen werden. Herzkrankheiten, Diabetes, natürlich psychische Erkrankungen wie jetzt Depressionen. Ne? Ja, all das hängt auch mit chronischem Stress zusammen. Das ist ein wichtiger Risikofaktor. Und das ist natürlich was, was wir ganz häufig sehen, auch einfach in der Praxis dann dazu. Ja, und das ist, ne, das habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch gesagt, warum ich Stress so eine entscheidende, aber auch so eine schwierige Rolle finde, ne? Weil wir haben jetzt irgendwie auch schon die ganze Zeit so ein bisschen drüber geredet, aber es ist so schwer, mal den Finger drauf zu kriegen. Wann ist es denn Stress? Weil wir sind alle, werden wir immer mit Anforderungen konfrontiert sein, die belastend sind. Aber irgendwann passiert halt auf einer körperlichen Ebene was, was zu viel ist, wo diese Balance nicht mehr da ist.
Mhm.
Und das ist eben das, was wir vermeiden wollen, dass wir halt in diesen chronischen Stressreiz kommen und die Anzeichen auch übersehen, ne?
Ja.
Und die können natürlich mentaler Art sein, aber auch körperlicher Art.
Ja.
Schlaf ist so ein Thema.
Klar, also das ist, glaube ich, hat mir auch in einer der Folgen halt besprochen, wie wichtig auch Schlaf ist, ne, um auch so eine Grundresilienz halt zu haben. Also ich sage jetzt mal, wenn ich müde bin, kann ich ganz viele Dinge, die meine Kinder dann teilweise auch machen, viel schwieriger natürlich ertragen oder damit umgehen oder sie dann dabei, ne, zu begleiten, als wenn ich natürlich ausgeschlafen bin, ist witzigerweise auch beim Thema, also bei Schlaf ist es bei mir so, stärker bei meiner Frau ausgeprägt, aber wenn ich hungrig bin, habe ich quasi gar keine Resilienz. Da bin ich sowas von Ultrastress anfällig, wo ich eben auch das wissen muss. Und das war für mich auch eine extrem wichtige Erkenntnis und für uns als Pärchen dann auch mal zu wissen, ah, du bist wahrscheinlich müde, oder?
Mhm.
Ah, du bist wahrscheinlich hungrig.
Genau, und das zeigt auch wieder, wie die Säulen so zusammenhängen. Ne? Fast 50% der Menschen haben regelmäßig Schlafprobleme.
Ja.
Ne? Und dann ist die Resilienz geringer und dann ist es aber auch so ein Teufelskreis. Und deswegen, ne, nochmal zu dem, was wir auch besprochen haben, mit welcher Säule fängt man an? Fangt mit der an, die ihr gut gemanagt kriegt, zahlt auf die nächste ein, etc., etc. Wer jetzt sagt, okay, Stress, ich habe super viele Ideen und will das jetzt angehen, unbedingt machen, unbedingt, ne? Gerne mit Unterstützung, mit Coaching, vielleicht sogar einer Therapie. Auch hier, ne, wir hatten immer über unsere Longevity-Buddies gesprochen. Auch hier hilft es, mit jemandem zu sprechen, zu versuchen, nochmal auf den Grund zu gehen. Was fühle ich denn da? Was ist in der Situation so stressig? Das lohnt sich auf jeden Fall, ne? Weil wir können noch so healthy living machen und Top-Sport und uns super ernähren. Wenn wir die Stressachse nicht gemanagt kriegen, dann wird es schwierig.
Ich finde, wo du sagst, ne, alle Longevity-Pillars zahlen aufeinander ein, das ist ja definitiv so. Ich glaube, für viele Leute ist der beste Weg, mit Stress umzugehen, wirklich Sport zu machen.
Mhm.
Ne, also ich habe manchmal diese Situationen, die habe ich immer noch, obwohl ich so viel meditiere, wo ich einfach wirklich wütend auf Menschen bin, weil sie irgendwas Gemeines hinter meinem Rücken gesagt haben. Aber ich bin irgendwie mittlerweile auch nicht mehr in dem Stadium, wo ich jeden Kampf kämpfen muss und jeden Konflikt ausräumen muss, ne, weil mir die Meinung dann doch nicht so wichtig ist. Aber ich fühle mich trotzdem erstmal verletzt. Aber meine Güte, kann ich Gewichte stemmen, wenn ich in dem Moment mich in diese Wut reinfühle ne, und dann halt rausdrücke. Ne? Und dann ist die Wut auch oft weg.
Ja.
Ja? Sich wirklich in Anführungsstrichen auszupowern, ne? Quasi den Stress mit einem anderen Stress halt zu kontern.
Ja, und oft ist ja auch so, Stress ist ja oft ein psychisches, mentales Konstrukt. Also natürlich gibt es auch körperliche Stressoren, aber wir sind ja oft sehr kognitiv, mental beansprucht. Und dann macht es ja Sinn, auch mal was in was Körperliches zu switchen und einfach in so eine andere, ne, die Energie allein schon umzuleiten.
Ja.
Was ich nur oft auch sehe, deswegen auch muss man auch ein bisschen gucken, was für ein Sport es macht. Ne? Klar, manche Leute laufen los, manche drücken Gewichte, aber auch Sport kann natürlich eine Art von Stress sein. Deswegen hilft auch manchmal da, ne, die schönen Low-Impact-Sachen. Pilates, Yoga, auch das ist eine Art von Bewegung, wo man aber ein bisschen raus aus dem Kopf rein in den Körper kommt und nicht trotzdem noch Cortisol die ganze Zeit ausschüttet.
Ja.
Ne, also das muss man so ein bisschen schauen, wo steht man da in der Stress-Journey, und das ist auch höchst individuell.
Cortisol ist das Konzept, auch wenn ich letztens mit einem anderen Wort verwechselt habe, was ich jetzt erst zu lieben lerne, das nämlich zu managen.
Ja.
Ne? Ich wusste gar nicht, dass man dem Körper signalisieren muss, hey, du bist safe, mach dir keine Sorgen.
Mm.
Ja, zum Beispiel als Beispiel, Cortisol ist ja das, was man dann entwickelt, wenn man halt Stress hat oder was vielleicht evolutionär bedingt Angst war ums Überleben. Und ich wusste zum Beispiel auch vom Krafttraining her nicht, wie wichtig es ist, wirklich aktiv in Recovery zu gehen und dem Körper klar zu sagen, hey, entspann dich.
Ja.
Und dadurch baut man Muskeln auf. Also faktisch ist es ja, ja sogar so, außer du kurierst mich jetzt, ja, dass wenn du eben auch genug Wellness-Einheiten ja setzt, dass dadurch eben auch die Muskeln wachsen, weil sie eben das, weil das Cortisol, dieser Stress ja vorher das Muskelwachstum mhm behindert hat.
Mhm.
Aber indem du halt sagst, es ist alles gut, kann es eben quasi gedeihen. Deswegen ist mein Rat auch, und man sieht mich ja oft in Bademänteln in schönen Hotels, es hört sich blöd an, aber ja, macht Wellness.
Mhm.
Ne? Also ein Freund von mir, der geht einmal die Woche wirklich ins Hotel in Düsseldorf und macht da 4 Stunden einfach Wellness, ne? Als quasi Routine. Du lachst.
Ich muss wieder so lachen, Thor. Ja, aber also deine Beispiele sind gut, aber Menschen, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag okay in die Sauna und Wellness gehen können, können auch dem Körper das anders signalisieren. Ne? Macht erstmal einen Spaziergang, mhm, geht in die Badewanne. Also ne, ich muss einfach nur lachen, weil nicht jede Person kann das so immer umsetzen. Gehen, ne?
Ja.
Aber von dem Gedanken hier gebe ich dir recht, weil Regeneration gehört zu jedem guten Muskelaufbau, ne? Und du hattest auch schon berichtet, diese Denke von nicht schlafen und Stress, das ist sowas, was viel, was mal so in war und viele wahrscheinlich, ne, das ist noch nicht abgelöst. Aber auch, das wissen wir auch aus dem Sport, ne? Regeneration ist das A und O. Und da gehört Schlaf dazu, aber halt auch andere Arten. Es gibt ja diese schöne, können wir irgendwie, glaube ich, auch mal gern drüber reden, diese 7 Typen von 7 Types of Rest, 7 Typen von Erholung, ne?
Mhm.
Spirituelle, emotionale, physische, aber eben auch kreative Erholung und. Und wo es darum geht, ja, dem Körper in verschiedenen Art und Weisen nochmal zu signalisieren, hier kann Erholung und Ruhe passieren. Weil im Arbeitskontext haben wir wenig von diesen Typen von Erholung. Also da ist eigentlich immer wenig Zeit mal zu fühlen, sich zu connecten und.
Ja. Okay, also ich nehme es auf jeden Fall mit. Also ne, man kann nicht immer in die Sauna gehen und in ein Luxushotel. So, I get it. Ja, hast du auch vollkommen recht. Ich glaube, es gibt, ich meine, ich kenne auch ein paar Methoden wie ne, zum Beispiel Journaling. Ja, also mal quasi Gedanken aufschreiben. Das schreibt man in so ein Buch halt rein. Oder was waren die 3 Gedanken, die dich heute begleitet haben? Welche 3 Sachen, über hast du dich gefreut?
Ja, ja.
Welche 3 Sachen, für was bist du dankbar? Ist tatsächlich für mich, sicherlich ja auch so einer privilegierten Position, aber immer sich in die Dankbarkeit zu fühlen, ne, und einmal so sich zu vergewissern, hey, was läuft eigentlich gut im Leben, was ist eigentlich nicht selbstverständlich, ist auch ein Riesenhebel, um mit Stress umzugehen. Also ich habe manchmal diesen Moment, wo ich meine Tochter angucke oder meine 2 Töchter und einfach deren Gesichtszüge angucke und dann wirklich so in dem Moment präsent bin und einfach sage, wie toll ist das, dass ich das gerade so machen kann, dass du existierst, dass es das gibt und hey, diese ganzen ja, mal Idioten, ja, in der Welt, ja, der ganze Pain, dieser ganze, in meinem Fall ja auch oft artifizieller Stress.
Ja.
Oft geht's ja gar nicht um was. Also ich meine, ich mache bitte Marketing.
Ja, oft Tech, so ein Selbstzweck, ne?
Also ich rette nicht die Welt, so, ja. Und es war auch tatsächlich ein Ding, was auch hilft, Dinge in Relation zu setzen. Mein Kunde hat mich letztens gefragt, Thorn, das sind hier immer so große Vorstandsmeetings. Und warum bist du immer so entspannt, wenn du hier bist? Und habe gesagt, so, weißt du warum? Weil das hier, das ist nicht die echte Welt. Der so, was meinst du? Ich so, wir machen hier die ganze Bereitung irgendwelche Vorstandsmeetings vor, ja. Aber das sind eigentlich Trainingsmatches. Wir tragen alle Trainingsleibchen und diese Trainingsleibchen heißen PowerPoint und Keynote. Und das Krasse ist, was ihr alle nicht checkt, ist, wir spielen alle im gleichen Verein. Den Vorstand, den wir begeistern wollen, ist ja unser Sportdirektor. Der will ja auch, dass wir erfolgreich sind. Woher kommt die Angst und der Stress? Die echte Welt ist da draußen. Wenn wir ein Produkt launchen, ein neues Auto und die Konsumenten und Konsumentinnen sagen können, finden wir gut oder nicht gut. Und ganz, ganz viel Stress ist einfach artifiziell herbeigeführt.
Und das fällt vielen aber schwer. Haben wir auch schon mal off the record drüber gesprochen, wie schwer es ist, so rauszuzoomen, ne? Dass man diese Vogelperspektive mal hat und sagen, pff, genau, ich rette nicht die Welt und was soll jetzt Schlimmes passieren und dann bin ich halt nun mal nach 17 Uhr nicht erreichbar, dann ist das jetzt einfach so. Finde ich total wichtig, dass man das reflektiert und auch was du sagst mit der Dankbarkeit, ne? Also man kann journalen, man kann es aufschreiben, man kann es im Kopf nur machen. Ich finde nämlich genauso, das übe ich mit meinen Patientinnen auch immer, es gibt so ein Bild, das nennt sich Alexithymie, das ist die Unfähigkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu benennen. Das betrifft gar nicht so wenige Menschen, ne? Dass man nie so gelernt hat, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, was heißt das denn, ne? Also, dass man viel differenzierter mal sagt, okay, bin ich vielleicht frustriert, bin ich nervös, bin ich einsam, traurig, ne? Dass man wie Vokabeln das lernt.
80% meiner Freunde und Freundinnen können das nicht. Wir müssen das gerade selber nochmal erlernen.
Genau, ne? Und dann finde ich es aber immer wichtig, auch an den Punkt zu kommen, sie dürfen auch mal positive Gefühle haben. Sie dürfen auch mal.
Ja, stimmt, ja.
Ne? Also, es gibt so ein Wheel of Emotions, so ein Emotionenrad, ist so eine Abbildung, die ich dann habe. Und wenn man dann guckt, denkt man, ach ja, das passt. Das ist wie so eigene Vokabeln. Und da bin ich wieder bei meinem Name-It-Tame-It. Je differenzierter ich sagen kann, wie ich mich fühle, desto eher validiere ich mich ja auch selber und desto besser geht's mir auch. Und das ist mega schön, weil das geht auch bei positiven Gefühlen.
Jetzt, wo du es sagst, ist so krass, wie das Sprache, Vokabular,
ja,
so ein starkes Tool sein kann, ja, dafür, also auch so Affirmationen.
Ja.
Meine Kinder haben so ein Buch, wo wirklich jede Emotion anhand von Bildern, ja, besprochen, bis hin zu Neid.
Ja.
So, ja. Und jetzt, wenn ich in mich reinhöre, kenne ich nur zwei Glücksgefühle. Erleichterung, weil es gut geklappt hat.
Mhm.
Und Stolz. Aber Stolz immer auch mit Gänsefüßchen,
ja,
weil man darf ja in Deutschland nicht zu stolz sein.
Mm. Spannend.
Und jetzt fällt mir kein drittes Gefühl halt ein, ne? Liebe, okay, Liebe noch, ne? Mit so meiner
Familie.
Aber das
Familie sind ja noch nicht mal, klar, das sind natürlich irgendwie Gefühle, aber du könntest sagen, verliebt, irgendwo da freudvoll, zuversichtlich,
siehst du, das
hoffnungsvoll,
mir alles nicht ein?
Ne? Also genau, das. Also ich sag's dir, das ist immer augenöffnend, wie viele Leute können einfach nicht genau sagen. Und ich finde es halt mega cool, das zu üben. Und gerade, und das wissen wir auch, unsere positiven Gedanken zu formulieren, ist ganz hilfreich dafür. Ich bringe dir mal das Emotionenrad mit nächstes Mal.
Ich bin gerade nicht, also freudvoll, hoffnungslos sind bestimmt auch, aber ich kann.
Kannst du auch sagen, überrascht ist ein positives Gefühl.
Das ist nämlich so, ich bin so sehr damit beschäftigt gewesen, meine negativen Gefühle zu klassifizieren, ja, und die zu managen. Und ich finde, da habe ich auch ein paar Meter gemacht, ja. Aber ich kam nie auf die Idee, also außer Dankbarkeit,
ja,
wobei Dankbarkeit auch ein großes Tool ist,
auch
das da reinzusetzen. Mein Tool, was ich immer sonst kenne, ist, und es hilft mir auch, aber es ist echt wirklich, wirklich, wirklich nicht mein Favorite Tool,
mhm,
dass ich mir vorstelle, was ist das Schlimmste, was passieren könnte.
Mhm.
So, und dann ist es meistens gar nicht so super dramatisch.
Ja.
Aber ich kam nie auf die Idee mit so positiven.
Ja, und das ist gerade, ne, wenn man irgendwie eben nicht psychisch krank ist und nicht in so einem Tief ist, ist das ja total schön, ne? Dass,
mhm,
man immer wieder sagt, okay, so die Haltung ist es irgendwie, die man beeinflussen kann, eine positive Haltung auf Dinge. Und ja, das ist wirklich eine schöne Übung und ist ja auch okay zu merken, okay, da habe ich noch mal ein bisschen, kann ich noch ein bisschen differenzierter über mich sprechen, das wäre doch ganz gut.
Cool.
Ja,
ja, das war doch irgendwie so.
Doch persönlich.
Ja, persönlicher, als ich dachte. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch der erste Schritt irgendwie zur Gesundung.
Ja.
Sich mit sich selber und seinen Gefühlen transparent auseinanderzusetzen.
Total. Das ist so entlastend, ne? Ich weiß nicht, wie du es so erlebst, aber ich finde, es macht einen eher stärker, als dass man denkt, oh Gott, ich bin ein offenes Buch.
Mhm.
Weil sich selbst zu kennen, ist ein richtig cooler Skill.
Wenn wir jetzt so zum Ende der Folge hingehen, ja?
Ja.
Was sind denn deine, also bei mir ist es Meditation, erzähle ich auch gerne, was mein Meditationsbild ist.
Mhm.
Ne? Was sind denn so deine leichtesten, easy to do neben dem Vokabular, was ich mindblowing geil finde.
Ja, ich muss noch mal eine Lanze fürs Schlafen brechen.
Okay, ja.
Ne, das wissen wir alle, nichts ist schlimmer als ein Problem, wenn man mitten in der Nacht aufwacht.
Ist immer das Weltuntergang.
Immer
ist
Horror.
Immer Horror.
Horror. Ich wollte auch immer schon mal, das werde ich nächstes Mal machen, wenn ich das nochmal nachliege, gucken, okay, welche Schlafphase fehlt mir hier, in welcher bist du vielleicht gerade? Ne?
Mhm.
Ob das so ein bisschen was damit zu tun hat, ist man gerade im REM-Schlaf, ist hier gerade die Verarbeitung noch ausstehend. Meistens ist es Tiefschlafphase schon vorbei, aber ist es wirklich, habe mich das schon so häufig gefragt, das ist ganz krass, wie nachts irgendwie die Welt aussieht. Gleichzeitig, wenn man ausgeschlafen ist, es ist die günstigste Psychotherapie, die man kriegen kann. Das ist einfach, und deswegen würde ich sagen, sozusagen indirekt auf Schlaf einzahlen, Morgenlicht tanken, das ist ein schönes Ritual, das zu verbinden auch mit vielleicht ein paar kleinen Schritten Bewegung, eben mal nicht am Handy zu sein etc. Also das sind kleine Tools. Dann das Thema Grenzen setzen, nein sagen. Ich kann es gerne wiederholen, weil ich das unglaublich entlastend finde, zu wissen, was man braucht und nicht braucht und das einfach sich nicht schuldig zu fühlen.
Mhm.
Und das ist auch extrem entlastend und das kann man lernen. Ne? Also ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Ich habe super viel gelernt über auch so einen Blick mit Vogelperspektive. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, wenn man es wahrnehmen kann, Bauchgefühl. Wenn man merkt, es stimmt was nicht, es ist irgendwas nicht in Ordnung.
Dann stimmt das meistens.
Dann ist es meistens so und versucht doch mal da nicht drüber hinwegzugehen.
Mhm.
Und wenn es natürlich bei der Arbeit so ist und man hat das Gefühl, ich komme gar nicht weiter, keine Selbstwirksamkeit, ich weiß nicht, wie ich mit dem Stress, mit dem Chef, mit den Arbeitszeiten dann halt Hilfe holen.
Mhm.
Entweder am Arbeitsplatz, ne? Und das ist auch ein Anrecht als Mitarbeitender. Oder halt zu sagen, okay, ich gehe erstmal extern, brauche nochmal Coaching, vielleicht Psychotherapie oder natürlich auch erstmal Familie, Freundeskreis. Aber
ja.
Ich finde immer so eine professionelle Unterstützung bei so einem Thema ist auch Gold wert.
Okay. Also bei mir ist es wirklich so, ich muss es auch erstmal lernen, um Hilfe zu fragen.
Ja.
Es ist leichter für jemanden Geld zu bezahlen, der mir hilft, als so guten Freunden zu fragen, hey, ich komme hier nicht weiter, kannst du mir helfen?
Ja.
Ne? Aber ich glaube, das ist auch so die, das ist so als nächstes Ziel, was ich mir gesetzt habe.
Ja.
Weil man wäre, glaube ich, überrascht, wie viele Leute einem helfen. Ich würde es mal jedem helfen, der mich um Hilfe fragt. Ne? Aber ich bin halt so erzogen worden, dass man es alle immer alleine schafft. Und ich glaube, dass sich alleine fühlen oder denken, dass man es alleine schafft, muss auch ein riesen Stressfaktor ist.
Total. Und oft ist ja die Hilfe gar nicht am wenigsten hilfreich ist ja oft, dass man jemandem sagt, ja, was kann ich für dich lösen? Wie kann ich das Problem für dich, ne? Lösungsvorschläge. Sondern eher dieses, ich höre dir zu und guck mal mit dir, was ist da eigentlich los, ne? So ein bisschen, wir überlegen gemeinsam, was ist denn gerade der Stress daran? Was kannst du denn daran machen? Also oft ist es viel, viel weniger, was man sozusagen tun muss. Aber manchmal hilft ja so eine Außenperspektive auch zu verstehen, okay, ich habe immer wieder meine Muster. Und irgendwie wird mir das mal gespiegelt und das hilft dann auch.
Ja. Ich habe zum Abschluss was ganz Einfaches.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, alles schon auch advanced. Aber was auch okay ist, weil ich glaube, man muss sich auch gute Ziele setzen.
Ja.
Wir haben es mehrmals schon heute gesagt, aber ich sage es auch nochmal gerne, nochmal Atemübungen.
Mhm.
Ich sage euch, das war für mich wirklich lebensverändernd, mit Atemübungen anzufangen. Ich habe dieses Buch gelesen von James Neston, das verlinken wir bestimmt in den Shownotes.
Ja. Ja.
Dieses gelbe Buch, das heißt auch Atem, einfach zu wissen, wie man unterschiedlich atmen kann. Und was ich mittlerweile kann, ist, dass ich, wenn ich wütend werde und bei manchen Situationen ist es so, dass ich mich auch bei den Kindern im Ton vergreife und während ich mich im Ton vergreife, schäme ich mich so sehr, dass ich gerade so bin. Ja.
Mhm.
Mittlerweile kann ich so einen Exit-Knopf drücken. Und das ist das Krasse. Ich sage den Kindern dann, okay, Moment mal, das läuft gerade in die falsche Richtung. Papa muss atmen.
Mhm.
Und dann siehst du in deren Gesichtern, wie die ganze Anspannung rausgeht. Mhm. Weil die verstehen, okay, Papa kennt den Exit-Knopf. Wir waren schon ein paar Mal hier in dieser Situation. Ja? Die wissen ganz genau, jetzt ist gut. Und dann atme ich ganz bewusst meine 3 Minuten. Die nehme ich mir dann auch und atme. Ich sehe, wie die sich entspannen. Ich entspanne mich, weil ich wieder in Kontrolle meiner Selbstwirksamkeit komme und wieder in den Control-Seat und mich von meinen Emotionen übermannt bin. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass meine Tochter sogar, wenn sie hochfährt, dann sagt sie zu mir, Papa, können wir an den Bach gehen und kurz atmen? Und das ist auch etwas, was man auch vielleicht Menschen mitgeben kann. Ich bin, glaube ich, das ist, wo ich fast am stolzesten bin, dass sie das kann. Und sogar meine Frau, wenn die vergleicht sich eigentlich fast nie im Ton, aber auch manchmal ist sie so ein bisschen so passiv-aggressiv, dann sagt meine Tochter zu ihr, Mama, du musst mal atmen. Ne? Deswegen, es gibt ganz viele, kostenlose Breathwork-Apps.
Ja.
Ja, das ist so das vielleicht das Nerd-Tool of the Week, was ihr nutzen könnt. Wo ihr einfach unterschiedliche Atemübungen, unterschiedlichen Rhythmungen, da geht es immer darum, wie viel atmet man ein und wie doll und schön atmet man aus. Also das Ausatmen wirklich wird so eine der schönsten Sachen der Welt. Bisschen Luft anhalten hier und da, aber wirklich so in Kontrolle zu geraten, kostet nichts, könnt ihr machen und ist anders als vielleicht diese Hotels, von denen ich eben sprach, kostenlos und für alle verfügbar.
Ein schöner Tipp und Atemübungen finde ich auch super und da gibt es echt welche, die man super easy erlernen kann und wenn man so wirklich in einer akuten Situation ist, einfach länger ausatmen als einatmen.
Immer länger ausatmen.
Einfach da schon mal anfangen.
Ja.
Jetzt, wo du App gesagt hast und so, fällt mir noch eine Sache ein, die ich sehr nice finde, dass man so ein bisschen selbst seinen Dopamin-Detox managt. Weil ich denke, das ist auch so, wir haben jetzt sehr viel über große, generische, chronische Stressoren gesprochen, aber es gibt ja auch diese Mikrostressoren. Und das habe ich früher auch gehabt. Ich hatte eine Apple Watch und die hatte Notifications an. Auf alles.
Ah, ich weiß, worauf du anspielst, ja.
Und es war wirklich wie Konfetti in meinem Kopf, ne? Das nennt sich ja auch so dieses Konzept von Time-Konfetti, dass du immer unterbrochen wirst und nachher gar nicht mehr weißt, was war. Ich habe das relativ schnell, Gott sei Dank, verstanden, dass es nicht so hilfreich ist. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir entscheiden, was poppt auf dem Handy auf? Wo sind Push-Nachrichten? Ich möchte meine Nachrichten lesen, wenn ich die lesen will, dann gehe ich proaktiv vorein. Ich habe mein Handy immer im Nicht-Stören-Modus. Ist vielleicht eine Berufskrankheit, weil ich meistens sowieso nicht dran gehen kann, wenn ich angerufen werde. Aber es ist eine krasse Ruhe, die dadurch reinkommt, ne? Und deswegen wäre so mein Tipp, guckt doch mal, welche App könnt ihr vielleicht Notifications ausstellen, dass ihr ganz proaktiv sagt, okay, jetzt möchte ich die lesen. Muss ich denn immer erreichbar sein? Muss ich denn sofort den neuesten News-Ticker kriegen von der Tagesschau? Weil ich persönlich glaube, die meisten Sachen davon können wir auch aufsuchend machen, aber nicht, dass die uns irgendwie unterbrechen und ja, irgendwie erreichen können die ganze Zeit, weil das ist Unberechenbarkeit und das summiert sich halt auch über die Zeit.
Genau. Ja, schön. Dopamin-Detox quasi.
Genau, mal ausprobieren. Hilft halt auch in der mentalen Erholung und auch im Fokus wieder, ne? Weil das ist ja ein ganz, ganz großes Thema, wenn wir die ganze Zeit unterbrochen werden. Und ja, all das sind Themen, die auch unsere Longevity sehr liebt. In dem Sinne sind wir auch mit dieser Folge schon wieder am Ende. Und ich sage wie immer, stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.